Psalm 72, der Friede Fürst und sein Reich, ein prophetischer Psalmen von König Salomo. König Salomo als Prophet. Gott gibt dein Gericht dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, dass er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden rette. Lass die Berge Frieden bringen für das Volk und die Hügel Gerechtigkeit. Er soll den elenden Volk Recht schaffen, den Armen helfen, die Bedränger zermahlen. Er soll leben, solange die Sonne scheint und solange der Mond währt von Geschlecht zu Geschlecht. Er soll herabfahren wie der Regen auf die Aue, wie die Tropfen, die das Land feuchten. Zu seinen Seiten soll blühen die Gerechtigkeit und großer Friede sein, bis der Mond nicht mehr ist. Er soll herrschen von einem Meer bis ans andere, von dem Strom bis zu den Enden der Erde. Für ihn sollen sich neigen die Söhne der Wüste und seine Feinde soll Staub lecken. Die Könige von Tarsus und auf den Inseln sollen Geschenke bringen. Die Könige aus Saba und Sheba sollen Gaben senden. Alle Könige sollen für ihn niederfallen. Alle Völker ihn dienen. Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit. Und den Elenden, der keinen Hilfe hat. Er wird gnädig sein, den Geringen und Armen. Und den Armen wird er helfen. Er wird sie aus Bedrücken und Frevel erlösen. Ihr Blut ist wert geachtet für ihn. Er soll leben und man soll geben von Gold aus Saba. Man soll immer da für ihn beten und ihn täglich segnen. Voll stehe das Getreide im Land bis oben auf den Bergen. Wie am Libanon rausche sein Frucht. In den Städten sollen sie grünen wie das Gras auf Erden. Seine Name bleibe ewiglich. Solange die Sonne währt, blühe sein Name und durch ihn soll gesegnet alle Völker. Sie werden ihn preisen. Gelobt sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich und alle Lande sollen seine Ehre voll werden. Amen. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, ein prophetischer Psalm. Ich glaube, die meisten Christen, wenn sie gefragt werden sagen, es gibt 3 große Propheten und dann 12 kleine Propheten, oder? Das ist, was ihr gelernt habt, aber ihr habt falsch gelernt, denn die Juden wissen besser. Der wichtigste aller Prophet ist Mose. Nach jüdischem Verständnis, er ist der zentrale Prophet und weil er direkt Gottes Wort hört, er ist Stotterer, weil das ist zu heilig für einen Mensch zu halten. Das ganze Mosebuch gilt im Judentum als ein Prophetenbuch. David, Salomo gelten als die vordere Propheten und das ganze Alte Testament ist für ein Jude ein Prophetenbuch. Das wissen die Juden viel besser als die Christen, aber die Christen sollen was viel besser als die Juden wissen. Warum ist das ganze Alte Testament ein Prophetenbuch? Was würdet ihr antworten, ohne die 3 Theologen hier das zu antworten? Warum? Wer weiß? Weil das ganze Alte Testament zeugt von Jesus von Nazareth. Wenn man das Alte Testament richtig versteht, ich habe vielleicht 70 Bücher veröffentlicht, nur über diese Themen. Ich bin, ich glaube, die Einzige, der Land auf und ab, nur oder fast nur, Jesus im Alten Testament, seine eigene Bibel, predigt. Das ganze Alte Testament, alle Gestalten, alle Gesetze, das alles hat mit Jesus zu tun. Zweitens, warum kommt Jesus 2-mal? Warum hat er nicht alles das erste Mal gemacht? Weil das erste Mal hat er die erste Tafel Mose erfüllt, die Frieden mit dem Vater, Friede auf Erde. Das zweite Mal wird der menschliche Friede der zweite Tafel. Das erste Mal ist er gekommen für euch, für die Goyim, für die Völker. Das zweite Mal kommt er nicht für die Goyim, für die Völker, weil die Christen werden entrückt. Nach Paulus' Verständnis, er kommt für die Juden. deswegen ein zweimaliger Kommen. Die Frage ist, das ganze Alte Testament zeugt über die Bedeutung Israel. Heute gibt es Bücher, die reden über Israel und das Neue Testament. So ein Buch werde ich niemals lesen, denn wir haben zwei Testamente, das Alte und das Neue. Das ganze Alte Testament zeugt über das tausendjährige Friedensreich, die Rückkehr Israel über schreckliches Leiden und die Endzeit, die dann über Israel geht. Das Neue Testament aber zeugt auch über Israel. In vielen Stellen, die wichtigste Stelle sind Römer 9 bis 11. Wir sind hineingefügt, wir als Christen, in diesen Ölbaum und die trägt uns. Und wer sich überhebt über Israel, kommt in große Probleme. Und das Christentum hat Jahrhunderte und Jahrtausende überhebt über Israel. Er kann seine Erwählung der Juden nicht bereuen, sagt Paulus uns klar. Aber Jesus ist auch ein Zionist. Die letzte Rede Jesu vor seiner Himmelfahrt in die Apostelgeschichte. Die Jünger, die alle Zionisten sind, sagen, wann kommst du wieder, dein Reich für Israel aufzustellen? Dein Reich für Israel, das ist die zionistische Frage. Jesus sagt nicht, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das ist die erste Ankunft. Jesus bejaht das und sagt, nur der Vater weiß. Deswegen, wer verneint die Erwählung Israel und die Endzeit, verneint Jesu eigene Aussage. Das steht nicht im Alten, sondern im Neuen Testament, aber steht dort das ganze Alte Testament. Was wird bei dieser tausendjährigen Friedensreich? Wenn Israel getauft, sie werden ihn annehmen, den sie dort bohrt haben, und der Geist des Gnade und Gebet, das ist ein Tauftext, wird ausgegossen über ganz Israel. Und dann fängt der Friedensreich an und Israel wird nochmal die Welt, ein Volk von Priester und Propheten, wird die ganze Welt ein zweites Mal missionieren. Wenn er hat die Welt zuerst missioniert, die waren Paulus, Silas und andere Juden. Die Verneinung Israel ist eine Verneinung Jesus. Und lassen wir das, denn wir haben auch unter evangelikale Christen heute, die verneinen Israel. Und die reden über einen schmalspurigen Jesus. Es geht, genau wie sie gesagt hat, um eine heilsgeschichtliche Verständnis. Gott ist der Herr der Geschichte, das ist zentral, durch das ganze Bibel. Und diese Geschichte umfasst Alte und Neuen Testament. Und Israel bleibt zentral in dieser Geschichte. Wir sind dazu als Christen, ich sage wir, ich bin beide Jude und Christ, hineingefügt werden. Und was ist passiert hier in Deutschland? Man hat Jesus nach Auschwitz geschickt, er ist Jude. Petrus, Paulus sind alle Juden. Und das ist eine Sünde, die unvergleichbar ist. Noch schlimmer als die Verneinung der Juden bei Jesus, denn die haben eine Binde über die Augen, wie Paulus steht. Wir haben keine Binde über die Augen. Und eine endzeitliche Kehren gegen Israel, so sagen manche Evangelikale. Aber das ist eine weltliche Stadt, Israel. War Davidstadt etwas eine weltliche Stadt? Salomo-Stadt, der hat 1000 Frauen? Es geht nicht über die Benehmung von Israel. Unsere christliche Benehmung war auch nie immer auf dem höchsten Niveau. Es geht über die Erwählung. Es geht über Gottes Wirkung. Es geht nicht über, was die Stadt Israel tut. Es geht über, was Gott tut, die Stadt Israel ans Ziel zu bringen. Und wir müssen das sehr deutlich vor Augen. Und wenn wir uns überheben über Israel, und das tun wir jetzt, die Auswirkungen sind sehr verheerend. Und das warnt Paulus uns in Römer 11. Ja, was für ein Friedensreich werden wir haben? Es wird ein neuer Mensch sein. Denn der zweite Tafel, der menschliche Frieden wird unter uns sein in Christus. Er wird wiederkommen zum Ölberg, die wird gespalten sein, wie das steht in der Apostelgeschichte und in Zachariah 14. Und der Geist des Gnaden Gebet, wie ich gesagt, wird ausgegossen über ganz Israel. Es wird ein neuer Mensch, es wird ein Frieden geben zwischen Menschen und wilde Tiere, zwischen wilde und zahme Tiere. Es wird keine Tierschlachtung mehr geben. Es gibt in Israel Menschen, die Vegetarier sind, jetzt aus endzeitlichen Gründen. Ich kenne solche. Die sagen, die Zeit, die kommt in den Friedensreich, wird kein Tier geschlachtet. Wir machen damit hier ein Zeichen. Die Tatsache, dass Israel blüht am Ende der Tage, ist auch eine Vordeutung dieser Friedensreich, die kommt. Unter die Engländer, die hochzivilisiert waren, haben die Engländer alles importiert. Unter Juden, die keine agrare Ausbildung gehabt haben, weil sie nicht bauen dürfen in Osteuropa, hat Israel geblüht. Das ist auch ein Zeichen. Der Frieden zwischen Menschen und Tieren, die Frieden unter Tieren selbst, eine neue Gerechtigkeit unter der Ausleger der Gesetz Mose. Mose sagte euch, ich sage euch, der Erfüller der Bergpredigt, die Gerechtigkeit, die für Gott gilt, unter Jesus. Es wird hier dann eine wunderbare, auf dieser Erde, die Erde wird erneuert sein. Fleischlich und geistlich erneuert unter die Herrschaft Jesus und die Juden, die die Welt missionieren, dass sie auch alle Christen werden. Wir werden, wenn wir harret bis ans Ende, bei Christus vorher, wie Paulus im Thessalonikerbrief sagt. Wenn man ein biblisches Thema nimmt, man nimmt es nicht und pflückt das raus. Das ist sektierisches Denken und auch modernistisches Denken. Modernistische Theologie ist auch sektierisch. Die pflücken, was sie haben wollen, nach ihrer Theologie und das andere lassen sie daneben. Man muss ein Thema, ein gesamtbiblisches Thema. Wann fängt dieses Thema an? Im Paradies. Im Paradies hat man Frieden, man hat man Gerechtigkeit, alles blüht, alles ist unter der Herrschaft Gottes. Paradies ist die erste in dieser Linie. Wie geht das weiter? Das geht weiter mit Noah und die Rettung der alten Schöpfung. Noah mit den Gerechten, die unter ihm sind. Die Tiere werden leben wie Tiere da. Wir werden nur Gräser und Früchte und so weiter essen, aber Tiere werden nicht geschlachtet. Und Gott ist der Steuermann. Und er steuert, Noah hat keine Ahnung, wo das hinführt, er steuert den Weg zu der Schöpfung, die Wiedererneuerung der Schöpfung. So wird die Wüstenwanderung als die große Brautzeit betrachtet. Auch wenn es gehadert und so weiter, wir gingen in die Wüste unter die Herrschaft Gottes mit den Tieren. Mose weigert zu gehen ohne seine Tiere. Er braucht die Verschlachtung für Gott, für die Opfer, aber er braucht die auch als Freunde. Er weigert zu gehen ohne die Tiere. Und wir gehen durch diese Wüste unter die Herrschaft Gottes zu das heiligen Land, das Land von Dickmilch, wie das steht auf Hebräisch, und Honig. Dickmilch und Honig. Das geht weiter mit Psalm 22, wie ich zeigen wird, das ganze Friedensreich wird buchstabiert. Buchstabiert, alles ist da, außer der Zahl 1000, die kommt dann bekannterweise in Offenbarung. In Jesaja 11 ist die bekannteste Darstellung von dem Friedensreich. Mein Freund Mordechai Adon, der größte Maler Israel, nach der Tod Schegal, ich war bei ihm, als er für die Staatsbibliothek in Jerusalem Jesaja 11 dargestellt hat. Wenn man geht in die Staatsbibliothek in Jerusalem, man sieht seine Darstellung. Ich war mit ihm, als er das gearbeitet in Paris. Sie kennen die Geschichten da, dass der Säugling wird seine Hand im Loch der Natter sein und er wird nicht gebissen. Sie wissen, dass die Wölfe und die Schafe miteinander weiden. Was sie nicht wissen, ist das die erste Vordeutung in Malmsheim, in meiner Gemeinde mit meinem Dackelbastel, in die Mörike Straße. Wer von euch kennt Malmsheim? Ja, wer von euch kennt die Mörike Straße? Genannt für einen Dichter und einen Pfarrer, ich bin auch ein Dichter. Der erste Buch über meine Lyrik erscheint jetzt in Tokio und in Toronto, ein Dichter und ein Pfarrer. Und da war ich mit meinem Dackelbastel unterwegs. Na, Bastel könnte es eines nicht ertragen. Wenn er das Wort Katze hört, hat er so gemacht. Hat er laut gebellt. Katzensprung. Katze.
Amerikaner, er hat sofort gebetet. Und da am Ende der kleine Würfelstraße war ein Mann. Aber das war ein guter Mann. Er war mit dem Aufwand nach dem Menschen. Er hat gewusst, wie man ihn machen wollte. Und wir gingen hin und Pastor hat gezogen, fest an der Wagen.
Die wichtigste Vordeutung, die tausendjährige Friedensreich, habe ich entdeckt durch eine Kunstführung. Ich entdecke viel mehr durch Kunst als durch Theologie. Ich mag viel Kunstführung und meine Augen waren plötzlich aufgemacht. Da sah ich ein Bild, was sehr typisch, Jesu, unser Friede, in der Mitte, als Säugling, Tiere um ihn, Engel, die ganze Kosmos um ihn, alles von pflanzlichem Leben, von tierlichem Leben, die Engel, die ganze in Frieden unter die Herrschaft Christus. Und meine Augen sind plötzlich aufgemacht. Das ist das zentrale Vordeutung der tausendjährigen Friedenslied. Warum singen wir Friedenslieder die ganze Zeit zu Weihnachten? Das ist die zentrale. Da ist die Gerechtigkeit Gottes, der Friede Gottes, die ganze Schöpfung, auch die ganze Kosmos steht. In nördlicher Renaissance hier in Deutschland gibt meistens ein durchbrochenes Dach und man sieht das bis zum Himmel hinauf, zu zeigen die Armut, wo Jesus geboren, aber auch zu zeigen die Verbindung zwischen Himmel und Erde und natürlich die Engel auch. Das ist die zentrale Vordeutung. Ich habe diesen Vortrag viermal gehalten, ohne dass ich das wüsste. Plötzlich meine Augen, das ist das Wort, meine Augen sind aufgemacht. Jesus ging in die Wüste, nachdem ein Berufener war. Jesus ist die endgültige Priester, Richter, Prophet. Sie kennen das Lied, das Sie alle singen. Jesus ist die endgültige Prophet, berufen. In die Wüste ging er zuerst, nach er getauft war. Zu wem? Zu die Tierreich, zu die wilde Tiere, die Löwen, die Rauhardackel und die Wölfe und so. Und da war Friede da. Nochmal eine zentrale Vordeutung. Warum ging er zuerst zu die Tiere? Weil er hat die zuerst geschaffen. Und dann ging er zu den Menschen. Und dann haben wir in Psalm 72 buchstabiert. Denn das tun die deutschen Theologen nicht. Die sind kluger als der Schrift. Jedes Wort wird zerpflückt und hinterfragt werden. Das tut kein guter Hebräer. Ein Hebräer glaubt an den Schrift. Wir halten an, was da geschrieben steht. Aber nicht der Buchstab ist das Geist, wie Augustin sehr früh ein berühmtes Werk über Buchstab und Geist, sondern es sind die ganzen Buchstaben, die ganzen Aussagen, die führen so ein geistliches Verständnis sein. Zu sagen, wir werden über Schlangen treten, gibt eine Sekte in Amerika, die nimmt das aus ihrem Rahmen und die machen Giftschlangen da und jeder tritt auf die Giftschlangen, zu zeigen ihre Glaube. Menschen, die angeben mit ihrem Glaube, das ist immer sektiererisch, christliche Glaube führt zu Demut. Und natürlich diese Sekte ist ausgestorben. Die sind alle durch Giftschlangen gebissen und sind alle gestorben. Das ist nicht wie was Buchstabenglauben. Geistglauben bedeutet die gesamte Aussagen und das haben wir hier versucht zu machen. Jetzt schauen wir, wie das ist mit diesem Psalm 72. Gott gibt dein Gerechtigkeit dem König, dein Gericht dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn. Wer hat dem Gericht? Den König, der Vater. Und die Gerechtigkeit, den Königssohn, Jesus. Denn Jesus legte der Gerechtigkeit Gottes, das sind die 613 Gebote und Verbote in Tora aus, in Geist, in der Bergpredigt und verlangte Vollkommenheit, das ist die Gerechtigkeit, die für Gott gilt. Die Ende von Matthäus 5. Ihr müsst vollkommen wie Gott sein. konsequente Feindesleben, ein Leben ohne Hass und Begier. Jesus ist die Gerechtigkeit Gottes, denn er legt das Gesetz aus und dann erfüllt das. Er starb in Vollkommenheit, ohne Hass und ohne Begier. Dass er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und dein Elenden rette. Wer sind die Elenden? Wir sind die Elenden, denn wir leiden an uns selbst. Ein Christ, der sagt, schau, wie weit ich gekommen. Das ist ein falscher Pietismus. Wie weit ich gekommen. Das ist nicht die Elend. Die Elend, der sagt, schau, ich elende Mensch, ich will das Gutes und ich vollbringe das nicht. Ein guter Christ leidet an sich selbst, an seiner Unvollkommenheit. Und das führt ihn zu Buße und Buße setzt ihn unter den Kreuz. Wenn er sagt, schau, wie weit ich gebracht habe. Ich kann mich erinnern, ein Leiter einer hannischen Gemeinschaft, ein sehr kluger Mann, der predigt zu seiner hannischen Gemeinde in meinem Gemeindehaus und sagt, und wer von euch hat was für die Juden getan im Dritten Reich, dass sie so weit gekommen sind? Kein einziger hat die Hand aufgehoben. Er hat Buße gepredigt. Er hat gesagt, der Weg ist nicht das Wir besonders, es ist das Christus besonders. Und das zentrale Werk ist Buße unter dem Kreuz. Das ist, wo unsere christliche Frömmigkeit zu finden ist. Nicht wie weit wir gekommen. Der sehr, sehr weit gekommen ist, stürzt in die Tiefe. Das wissen die Amerikaner heute. Ein großer Elend in Amerika jetzt ist, weil die Amerikaner fangen an zu merken, wir haben uns überhoben. Wir werden in Afghanistan verlieren. Kabul wird umringt sein. Wir werden ein zweites Vietnam erleben. Unsere Wirtschaft ging falsch. Und die Amerikaner ist eine Jammerlappen zu lesen, was die Amerikaner jetzt schreiben. Das war die Hybris. Und die Deutschen haben diese Hybris noch schlimmer unter Hitler erlebt sein. Demut. Demut unter dem Kreuz. Buße tun. Lass die Berge, ich lese das, was da steht, nicht wie ein deutscher Professor, der klug ist als Jesus. Das ist wie die Shakespeare aufführen, dass keine Shakespeare mehr ist, weil die kluger als Shakespeare. Aber diese Leute sind kluger als Gott. Lass die Berge Frieden bringen für das Volk und die Hügel Gerechtigkeit. Wo wird Jesus wiederkommen? Nicht wie in Syrien geglaubt ist. Ich habe eine Sendung, Januar 2002, nach 9/11, nach diesem Angriff gegen New York. Welt in Chaos. Und das war über Syrien. Und wir sind in die größte von den Moschees in Syrien. Es ist ein weltliches Programm und ein Führer, der Islam gut kennt. Und wir kommen zu einer Minarett. Und die junge Frau sagt ihr, wie heißt der Minarett? Die heißt der Jesu-Minarett. Ich habe gedacht, der Jesu-Minarett. Und sie fragt, ja, warum der Jesu-Minarett? Er sagte, Jesus wird wiederkommen hier. So ein Minarett in Syrien, nicht wie es in Apostelgeschichte in Zachariah 14 steht, zum Ölberg. Und dann fragt sie, und vergessen Sie das nicht und hören Sie nicht, was die Politiker sagen. Und was hat er vor? Ich werde nie vergessen. Er hat zwei Dinge vor. Zu sagen, dass er nicht gestorben ist für die Sünde der Welt. Das ist die Ende von Christentum. Und zu schauen, dass alle Juden auf Erden ermordet sind. Das ist Islam. Glauben Sie nicht was anderes. Das ist kein Friedensglaube. Mohammed hat einen Vertrag gemacht mit den Juden in Medina. Und er hat das zerrissen. Und er hat die Juden umgebracht. Und was übrig in Exil. Und die Frauen werden vergewaltigt. Islam tritt an die Stelle dieser Feinde gegen Gottes Volk. Gegen Gottes Völker, das alte und das neue Bund. Lassen Sie nicht aus diplomatischem Grund das verharmlosen. Lass die Berge Frieden bringen für das Volk, das wird nicht so ein Minarett in Damaskus, das wird die Ölberg und die Hügel Gerechtigkeit. Wo ist die Gerechtigkeit Gottes erfüllt? Am Hügel Golgatha. Steht buchstäblich da. Kein deutscher Professor liest das so. Die wissen besser als der Schrift. Arroganz. Er soll den Elenden im Volk Recht schaffen, den Armen helfen, die Bedränger zermahlen. Lasset Zorn den Gerecht, lasset Raum den Gerechtigkeit Gottes. Wer glaubt, das steht im Alten Testament? Wer glaubt, das steht im Neuen Testament? Wer glaubt, dass das steht in beide Testament? Lasset Raum den Sohn Gottes. Wer glaubt im Alten Testament? Bitte Hände zeigen. Die alle gucken den Pfarrer an. Ja, wer glaubt, dass es im Neuen Testament steht? Wer glaubt, dass es steht in beide Testament? Ja, das steht in einem Psalm und es steht in Römerbrief. Wir sind nicht da zu richten. Gott ist da zu richten. Wir sind da, unsere Feinde zu lieben, so gut wir können. Und die, die das in Straflage in Sibirien, die Christen, die das getan haben, haben viel gewonnen. Hass gewinnt niemand. Es führt nur zu neuem Hass. Lasset Raum den Sohn Gottes. Der wird die Bedränger zermahlen. Aber wir sind da nicht, das zu wünschen, sondern die Menschen für Christus zu gewinnen. Er soll leben, solange die Sonne scheint und solange der Mond fährt von Geschlecht zu Geschlecht. Ende der Friedensreich. Und das ist, wenn der Sonne und der Mond, der Spiegel des Sonnenlichts, das ist Salomo, das ist 10. Jahrhundert vor Christus, weit vor der Wissenschaft das gewusst haben, diese Tatsachen. Und dann wird die alte Sonne erlöscht sein und der Mond damit, und dann endet der 1000-jährige Friedensreich und es wird ein neuer Himmel und eine neue Erde, auch ein neuer Jerusalem. Er soll herabfahren wie der Regen auf die Aue, wie die Tropfen, wie das Land feuchten. Fruchtbarkeit. Und gerade das ist die Vordeutung, wichtiger als die Mörkestraße in Malmsheim von Israel. Israel blüht. Israel exportiert alles, was möglich ist, wo die hochzivilisierte Land England importiert alles. Alles blüht, weil das ist Gottes Volk und die ist wie eine Bräutigam. Sie blüht sich für die Braut und der Braut ist der Gott. Und das ist dann der Messias, der wiederkommende Jesus. Zu seiner Zeiten so blühen, das ist die zentrale Wort in diesem Text, alles blüht. Zu seiner Zeit, nicht unserer Zeit, nicht unser Schweizer Ohr. Mein Schweizer Ohr geht sehr genau. Gottes Zeit geht genauer als das. Diese Zeit ist vorbestimmt. Jesus selbst sagt, nur der Vater weiß wann. Lasst euch nicht spekulieren. Wir verfügen nicht über Gottes Zeit und wir verfügen nicht über seinen Heilsplan und wir verfügen nicht über seinen Heiligen Geist, wie manche heute glauben. Gott ist ein Gott der Geschichte und wir sind kurzlebig. Denk mal, ich habe einen Artikel in die Frankfurter Allgemeine über dritte und vierte Generation Deutsche, die unterrichtet wird im Gymnasium in Hessen. Und die Lehrer haben gesagt, wir können denen nicht über den Dritten Reich unterrichten. Die sagen, das geht uns nicht an. Ich habe das erlebt bei Rehabilitation. Neulich, ich habe eine Operation. Und die junge Dame, als sie hörte, dass ich Jude war, wissen Sie, wie sie reagiert? Ich bin nicht schuldig. Sie hat nicht gesagt, ich bin traurig, was eure Volk oder was. Ich bin nicht schuldig. Ich habe gesagt, sicher sind Sie nicht schuldig. Aber Sie gehören ein Volk. Und dieses Volk hat eine Geschichte und eine Tradition. Und Sie gehören dazu. Und wenn Sie stolz über Bach und Beethoven sind, und über Goethe und Schiller und was, dann müssen Sie auch der Dritte Reich als Teil. Wir sind Erben. Wie Pfarrer Sieglock unterwegs sagt, sein Vater war Jurist, der hat gesagt, man erbt nicht nur das Positiv, sondern das Negativ. Und wir leben geschichtlos. Halleluja, jetzt habe ich Gott erlebt. Ein total geschichtloses Christentum. Und das geht gegen den ganzen Sinn der Bibel, denn Gott ist ein Gott der Heilsgeschichte. Genau richtig am Anfang, Heilsgeschichte. Und das leider haben sehr wenig Theologen verstanden. Er soll herrschen von einem Meer bis ans andere, von dem Strom bis zu dem Ende der Erde. In Deutschland will man nicht über Herrschaft hören. Wir sind friedliebend, aber Gott ist nicht friedliebend. Er ist friedliebend und er ist nicht friedliebend. Gott kann zornig sein und er kann Friede bauen. In Jesus ist der Friede, die innere Friede, die Friede mit dem Vater. Aber Gott ist auch ein richtender Gott. Wer predigt das heute? Gott ist lieb und nett und wir können machen, was wir wollen. So ein Gott haben wir nicht. Wir Juden haben ihn in Auschwitz erlebt, der gleiche Gott. Gott Vater und Sohn, nicht wahr? Wir haben den Vater erlebt und seinen Sohn. Und das nimmt niemand mehr ernst. Ich bin gut und gerechnet, gebe 100 Mark und jetzt 100 Euro für Brot für die Welt und ich gehe Weihnachten in die Kirche und so. Das ist nicht, was Glaube bedeutet. Und das ist nicht, was Gott will. Gott will Gehorsam. Er will Buße unter sein Kreuz. Er will die Erkenntnis, er ist der Herr und nicht ich. Das ist der scheidende Punkt. Wer ist der Herr meines Lebens? Ich lebe für mich und die Welt in Lust und so. Oder lebe ich mit einer Kenntnis, Gott hat mich geschaffen, er hat mich erlöst. Und wenn ich an ihn glauben und leben aus Buße unter sein Kreuz, er wird mir Zukunft geben. Die Frage ist, wer ist der Herrscher? Und wenn ich der Herrscher und der Mensch selbst, das ist die Aufklärung, denn der Mensch kriegt, was er glaubt, das ist gar nichts. Dann ist der Tod Ende. Das muss gesagt werden. Diese Verharmlosung von Gott ist unerträglich. Der allmächtige, heilige Gott zu verharmlosen, der liebe Kind in der Krippelein da, na, das ist eine Beleidigung. Er soll herrschen von einem Meer bis ans andere, von dem Strom bis zum Ende der Erde. Das ist Salomo. Was für ein Reich hat Salomo, wie David, wie Israel heute? Ein Großreich, das bedeutet eine winzige Flecke auf die Landkarte. Eine winzige Flecke. Und dieses Reich soll unbegrenzt sein unter Gottes Herrschaft. Und das geht durch die beiden Missionen, die erste und dann der zweite. Und dann, für ihn sollen sich neigen die Söhne der Wüste. Ich brauche euch nicht sagen, wer die Söhne der Wüste sind. Habe ich das jetzt gesagt. Die Söhne, welcher Glaube kommt als Wüstenglaube? Genau, und das ist mehrmals in der Bibel betont, woher die endzeitliche Feind kommt. Niemand weiß, wer der Antichrist ist, ob das ein Geist oder ein Mensch ist oder beides. Aber wer weiß, dass Islam damit zu tun hat. Mehr wissen wir nicht. Die Söhne der Wüste, wenn Sie lesen Ezekiel 38 und 39, diese Länder sind genannt. Iran ist genannt, Persien als die Hauptalliierte der Antichrist. Und wer hat Iran aufgerüstet? Marco, das ist das Land über dem Schwarzen Meer. Für ihn sollen sich neigen die Söhne der Wüste, seine Feinde sollen Staub lecken. Wir richten nicht, Gott wird es. Lasset Raum den Sohn Gottes. Die Könige von Karsis und von den Inseln sollen Geschenke bringen. Die Könige aus Saba und Sheba sollen Gabe senden. Gott ist ein Gott, der herrscht über die ganze Geschichte. Deswegen, hier ist ein Blick über die erste Ankunft Jesu. Ich kann mich erinnern, als ich Micha 4 auslegte, dann in einem Buch, dass innerhalb Micha 4, innerhalb vielleicht 15 Verse, die ganze Heilsgeschichte von Micha seit 8. Jahrhundert vor Jesus bis zu dem Ende der tausendjährigen Friedenszeit, nicht in die Reihenfolge, in wen das geschieht. Das wird alles durcheinander von der Reihenfolge. Und das bringt natürlich die Ausleger, wie bei der Offenbarung, in Verwirrung. Weil Gott steht über die Zeit. Er will nicht, dass wir die Schritte der Heilsgeschichte im Griff haben. Und wer sagt, Gott tut das? Einer hat mir gefragt, in einer pietistischen Gemeinde, Herr Pfarrer, sagen Sie uns, was Jesus vorhat. Ich habe gesagt, fragen Sie ihn direkt, nicht mich. Ja? Wir wissen das nicht. Wir wissen bestimmte Sachen. Wir wissen über Israel, wir wissen bestimmte. Wir wissen, kann man sagen, wenn man geht, und das würde ich nicht empfehlen, in die Deutsche Bundesbahn, ich habe sehr viel erlebt bei der Deutschen Bundesbahn, aber wenn, in England ist es noch schlimmer, aber man geht, man wissen, weiß, welche die Haupthalte sind, aber die Zwischenhalte wissen wir nicht. Und wie das zusammengefügt wird, die Pharisäer waren kluger als unsere Theologen und sie haben falsch getippt, auch die Essener haben alle falsch getippt und sie haben immer im Schrift geforscht. Lasst euch nicht mit Spekulation reinbringen. Wir sind nicht da zu spekulieren. Gott kommt ans Ziel. Wir sind ausgeliefert Gottes Gnade. Das ist ein bekannter Satz von Hermann Betzel. Alle Könige sollen für ihn niederfallen, alle Völker ihn dienen. Vollmacht. Und dann, und das ist einmalig in unser Gott. Als die Vollmacht Gottes gezeigt, plötzlich geht es um dich und um mich. Jeder von uns ist so wichtig für den Gott Israel, den wir als Jesus kennen, als seine ganze Heilsgeschichte. Alle Völker werden ihm dienen und niederfallen, und dann steht, denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, und den Elenden, die keine Helfer hat. Er wird gnädig sein, den Geringen und Armen, und den Armen wird er helfen. Er wird sie aus Bedrückung und Frevel erlösen. Ihr Blut, weil er hat selbst sein Blut gegeben, ist wertgeachtet für ihn. So geht es Seil um Seil um dich und um mich. Und das ist genauso wichtig für Gott wie seine ganze Heilsgeschichte. Sie kennen der verlorene Schaf, der verlorene dies und das. Jeder Einzelne. Das gibt in kein anderer Glaube. Auch in kein anderer Glaube schickt Gott Feinde gegen sein eigenes Volk. Das läuft durch das ganze Alte Testament, dass Gott Feinde schickt. Das gibt nicht den Islam und so weiter. Nur unser Gott. Und einer sagte mir, Herr Pfarrer, wenn Gott Feinde gegen die Juden schickt, vielleicht tut er mit unser lasche, endzeitliche Christentum. Er meinte Islam. Ich habe gesagt, Sie haben recht. Gott hat die geschickt, sehr gesetzlich, wo wir gesetzlos seien, sehr streng. Nicht, dass er zu denen steht, er steht nicht zu den Babylonern, er schickt denen gegen Israel, sondern uns zu ermahnen und zurück zu Gott zu bringen. Das ist sicher die Rolle Islam am Ende der Tage, aber auch endzeitlich negativ. Das sind die Einmaligkeit Gott. Jeder von uns ist so wichtig für seine ganze Heilsgeschichte, und er schickt Feinde gegen sein eigenes Volk, um die Volk zu züchtigen. Das gibt ihm kein anderer Glaube. Das sind die zwei zentralen Merkmale, der jüdisch-christliche Glaube, das biblische Glaube. Ich mag das, dass in Amerika redet man nicht mehr über Christentum. Man redet das jüdische, christliche Glaube. Und in Deutschland fängt man auch an, so zu reden. Im Mittelpunkt Jesus. Er soll leben und man soll ihn geben von Gold aus Zauber, man soll immer mehr für ihn beten, ihn täglich segnen. Und jetzt die zwei Zeichen am Ende der Tag. Voll stehe das Getreide im Land bis oben auf den Bergen, wie am Libanon rausche sein Frucht. In den Städten sollen sie grünen wie das Gras auf Erden. Die zwei sehr genauen Zeichen. Nicht wie die Pfingstfahrer predigen und sagen, irgendjemand in diesem Raum ist schwanger. Ich rede prophetisch und da sind ein paar dicke Frauen, die jung sind, die nicht so viel gegessen haben. Ja? Und einer wird schwanger sein. Na, das ist nicht, das ist sehr genau. Libanon und die Städte. Was ist Libanon? Libanon ist der Playboy-Reich des Nahost. Das war unter Salomo, die Seden von Libanon. Das war Libanon am Ende der Tage. Libanon war die Reich bis die Stadt Israel gegründet. In dieser Zeit plötzlich, Israel wird immer stärker und wachsen und Libanon in Schutt und Asche gelegt. Libanon wird wiederhergestellt durch Christus und sein Wiederkunft. Und die zweite, die Städte. Die Städte in Salomos Zeit sind Orte der Kultur. Sie sind Orte der Krönung. Die Städte ist, wo man leben will. Wer will heute in die Altstadt Stuttgart leben? Die Leute flüchten sich aus die Städte. Die Städte sind Zeichen und noch viel mehr in Amerika, auch in Afrika und so weiter, Zeichen der Armut. Die Städte werden wieder wie zu Salomos Zeit grünen. Die zwei Zeugen, die hier sind, dass die Wahrheit dieser Aussage stimmt. Seinen Name bleibe ewiglich, Joshua, der Helfer, der Retter. Solange die Sonne währt, blühe sein Name, bis Ende der tausendjährigen Friedensreich. Solange die Sonne blühe, alles blüht. Und sein Wesen, sein Helfer, seine Rettung, die blüht. Und dann das Faszinierende, was sie sagte, war so klug am Anfang, Heilsgeschichte. Dieser Satz ist zentral. Und durch ihn soll gesegnet sein alle Völker. Wo steht das? Wer weiß das? Die Berufung Abraham, 1. Mose 12. Von der Berufung Abraham, die Anfang Gottes Rolle mit seinem alten und erstgeliebten Volk, bis zu das Ende. Von das Ende, des Telos, das Ende, schaut er zurück. Alles Heilsgeschichte, als Einheit. Und sie werden ihn preisen. Und dann gibt die Doxologie, der Preis Gottes. Gelobt sei Gott, der Herr, der Gott Israels, nicht irgendein anderer Gott, der allein Wunder, wahre Wunder tut. Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich, und alle Lande sollen seine Ehre voll werden. Amen, Amen. Wunderbarer, Sie haben bestimmt in Ihrer Gemeinde, in jeder guten Gemeinde, gibt ein paar Leute, die wollen kluger als der Pfarrer sein. Aber bei Bruder Baral ist das schwierig. Aber bei Jaffin ist es sehr leicht. Ich vergesse immer, was ich geschrieben habe. Ja, ich habe Dutzende Bücher und ich habe keine Ahnung mehr, was da steht, weil ich arbeite immer für Gegenwart und Zukunft. Ich habe zwei solche in meiner Gemeinde gehabt. Ein ganz hinterlistiger. Oh, oh. Und er kommt zu mir nach einem Gottesdienst. Ich kenne den. Er freundet sich immer an mit jedem Pfarrer, der weggegangen ist. Ja, aber nicht der drei. Und er kommt zu mir und er sagt, der Herr Pfarrer, das war merkwürdig. Ich habe genau gewusst, er will sich schlauer zeigen als ich. Ich habe gesagt, was war merkwürdig? Er hat gesagt, war der Predigt? Na, ich weiß, dass in Württemberg das Wort gut gibt nicht. Das Wort heißt recht. Wenn ein Predigt gut ist, man sagt nie, es ist gut, das schmeichelt zu sehr, man sagt, es war recht. Und er sagt, der Herr Pfarrer, das war recht, ja. Ich habe gesagt, wie war es mit der Schriftlesung? Er sagt, Herr Pfarrer, das war recht. Und wie war es mit den Gebeten? Das war recht. Und was soll ich über die stillen Gebete? Er weiß nicht, was ich gebetet habe. Was mit den Liedern? Das war recht, Herr Pfarrer. So, ich habe gesagt, was ist los? Er hat gesagt, die Menschen werden sie für merkwürdig halten. Ich habe gesagt, jeder hält Jaffin für merkwürdig. Was ist los? Er sagt, warum müssen sie Amen, Amen am Ende den Psalm beten? Now, ich habe nicht immer recht. In der Ehe habe ich 12% recht, habe ich rausgekriegt. Meine Frau 88%. Deswegen reden wir nie über wer recht hat und man soll das nie in die Ehe sowieso. Aber ich habe gesagt, kommen Sie her. Und er sagt, Amen, Amen, das steht in der Bibel. Ich habe ihn dann belehrt. Ich habe gesagt, es gibt 5 Bücher der Psalter und die Bücher enden im Besonderen mit Halleluja, Selah oder Amen, Amen. Aber das ist sehr besonders, Amen, Amen, eine Doppelung. Ich habe gesagt, dann wissen Sie, warum diese Doppelung? Es geht um den Friedensreich. Und wir wissen, dass 2 Propheten, vielleicht in dem gleichen Moment, das kann man nicht beweisen, Micha und Jesaja haben diese Schwerter zu Pflugscharenbild gekriegt. In der gleichen Zeit. Amen, so soll es sein. Hier 2-fach, dann Jesaja und dann Micha. 4-mal bedeutet allumfassend. Und das hat die Theologie beneint. Unser kluger Pfarrer. 4-fach. Amen, so soll es sein, so soll es sein, so soll es sein, so soll es sein und so wird es sein. Amen, wir heben uns zum Gebet. Dem Königssohn, dass er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden rette, lass die Berge Frieden bringen für das Volk und die Hügel Gerechtigkeit. Er soll den elenden Volk Recht schaffen, den Armen helfen, die Bedränger zermahlen. Er soll leben, solange die Sonne scheint und solange der Mond währt, von Geschlecht zu Geschlecht. Er soll herabfahren wie der Regen auf die Aue, wie die Tropfen, die das Land feuchten. Zu seinen Zeiten soll blühen die Gerechtigkeit und großer Friede sein, bis der Mond nicht mehr ist. Amen, 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 Amen. Amen, sagt man auf Englisch.